Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, guten Tag. Eigentlich möchten wir lieber immer über Erfreuliches berichten, aber wir sind nun mal für das Thema Klimaerwärmung zuständig und da ist das nicht so einfach. Nicht erfreulich, sondern eine ernsthafte Warnung ist die Meldung, dass wir global betrachtet den wärmsten Sommer seit der Temperaturmessung verzeichnen und dass 2024 vermutlich das heißeste Jahr seit Beginn der Messung wird. Die Folgen beschreibt unter anderem der jetzt vorgelegte UN-Ernährungsbericht und sie treffen uns auch direkt. Die Ostsee zum Beispiel kämpft wegen der Erwärmung mit Blaualgen. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Wir nehmen sie mit in die Idylle der Petite Ceinture in Paris. Das ist eine alte Ringbahn, die zu einem kühlenden Stadtgrüngürtel verwandelt wird. Und im Verbrauchertipp können Sie erfahren, wie Sie eine Steckdose so umbauen, dass sie den Strom immer dann zieht, wenn gerade das Angebot an erneuerbaren Energien groß ist. Die Sommermonate Juni, Juli und August waren im globalen Durchschnitt so warm wie nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das hat der EU-Klimadienst Copernicus am Morgen mitgeteilt. Damit deutet sich auch für das gesamte Jahr ein neuer Temperaturrekord an. Hans-Joachim Viehweger aus Berlin fasst zusammen.
Auch wenn im August kein neuer Temperaturhöchststand gemessen wurde, im Schnitt war es in diesem Sommer deutlich heißer als in den vergangenen 33 Jahren. Laut dem EU-Klimadienst Copernicus lag die Durchschnittstemperatur für die Monate Juni, Juli und August um 0,69 Grad Celsius über dem entsprechenden Vergleichswert für die Jahre 1991 bis 2020. In Europa lag der Wert sogar um rund 1,5 Grad Celsius über dem entsprechenden Wert. Regional gab es dabei Unterschiede, lagen die Temperaturen in Süd- und Osteuropa über dem Durchschnitt, bewegten sie sich unter anderem in den nordwestlichen Teilen Irlands und Großbritanniens, in Island und im Süden Norwegens darunter. Die stellvertretende Copernicus-Direktorin Samantha Burgess äußerte sich besorgt angesichts der Messungen. Sie rief dazu auf, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Andernfalls, so Burgess, würden temperaturbezogene Extremereignisse intensiver mit noch verheerenderen Folgen für die Menschen und den Planeten.
Hans-Joachim Viehweger berichtete. Die Vereinten Nationen sind weit von ihrem Ziel entfernt, bis 2030 den Hunger in der Welt zu beseitigen. Die Lage hat sich in den vergangenen Jahren eher verschlechtert. Das hat der jüngste UN-Bericht über Ernährungskrisen ergeben. Neben Kriegen spielt auch die Klimaerwärmung eine wichtige Rolle. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Menschen mehr als verdoppelt, die von einer katastrophalen Ernährungskrise oder gar einer Hungersnot betroffen sind. Schuld daran sind vor allem die Kriege im Sudan und im Gazastreifen. Im Sudan leiden mehr als 25 Millionen Menschen unter einer akuten Ernährungskrise. Mehr als 2 Millionen Menschen mussten in die Nachbarländer Tschad und Südsudan fliehen, weshalb sich auch in diesen Ländern die Versorgung mit Nahrungsmitteln erheblich verschlechtert hat. Besonders dramatisch hat sich nach Einschätzung der Vereinten Nationen die Ernährungskrise im Gazastreifen verschärft. Nach Einschätzung der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO und des Welternährungsprogramms leidet die Hälfte der Bevölkerung im Gazastreifen unter einer katastrophalen Ernährungskrise. Ohne baldige Besserung bestehe das Risiko einer Hungersnot. Vor allem Kinder sind im Gazastreifen gefährdet, warnt Victor Aguayo, der Ernährungsexperte beim Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. UNICEF. Mehr als 90% der Kinder essen höchstens zweimal am Tag und das über Wochen und Monate und ohne Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäranlagen. Mehr als 50.000 Kinder leiden unter akuter Mangelernährung und benötigen sofortige medizinische Versorgung. Weitere Ursachen für die Verschlechterung der Ernährungslage weltweit sind laut UN auch die Folgen der Klimaveränderung sowie des Wetterphänomens El Niño und zu teure Lebensmittelpreise infolge der Inflation. Positive Entwicklungen erkennt der UN-Bericht aufgrund besserer Ernten in Afghanistan, Kenia, Kongo, Guatemala und dem Libanon.
Aus New York, Martin Ganselmeier. Am 21. August beschossen die jemenitischen Houthi den Tanker Sunian. Seitdem brennt er im Roten Meer. Die USA und eine EU-Mission mussten einen ersten Versuch, Feuer auf dem Tanker zu löschen und das Öl abzupumpen, vor wenigen Tagen abbrechen. Umweltexperten fürchten nun eine Naturkatastrophe. Aus Kairo berichtet Anna Osius.
Satellitenbilder zeigen aus der Luft den Ort der drohenden Katastrophe. Immer noch scheint es auf dem griechischen Öltanker Sunion zu brennen. Das Schiff hat 1 Million Barrel Rohöl geladen. Noch sind die Tanks intakt, so Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh vor einigen Tagen. Es brennt an mehreren Stellen auf dem Schiff. Diese Feuer könnten sich ausbreiten und dann auch die Öltanks erreichen. Und wenn 1 Million Barrel Rohöl ins Rote Meer gelangen, kann man nur ein Wort dazu sagen. Katastrophe.
I think catastrophe is the only word to use.
Die Sunion könnte zu einer der schlimmsten Umweltkatastrophen der Geschichte werden. Schlimmer noch als die Ölpest der Exxon Valdez, die 1989 vor Alaska verunglückte und bei der 40.000 Tonnen Erdöl in die Umwelt gelangten. Hunderttausende Tiere starben. In diesem Fall wäre das empfindliche Ökosystem des Roten Meeres betroffen, mit einmaligem Fischbestand und unzähligen Korallen. Und auch die Versorgung der eh schon bitterarmen Menschen im Jemen könnte betroffen sein, warnt Manfred Sanden von der Umweltorganisation Greenpeace.
Die Fischerei ist in der Region Hauptnahrungsgrundlage. Und man rechnet damit, es könnten bis zu 50% des Fischereigeschäftes gefährdet sein. Und das hat natürlich immense Folgen auf die Versorgungslage der Menschen dort.
Ein erster Versuch, die Sunion abzuschleppen und die Feuer an Bord zu löschen, scheiterte vor wenigen Tagen. Auch greifen die Houthi weiterhin Schiffe im Roten Meer an. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist zurzeit im Nahen Osten unterwegs und thematisierte in ihrer Pressekonferenz in Jordanien die drohende Katastrophe.
Seit Tagen brennt ein griechischer Öltanker und droht, eine Umweltkatastrophe auszulösen. Das zeigt, wie wichtig weiterhin die EU-Operation Aspides ist, an der sich Deutschland beteiligt. Auch die regionalen Partner stehen hier in der Verantwortung, denn der Schutz der internationalen Schifffahrt und die Abwehr der Houthi-Aggression geht uns alle an.
Seit Monaten beschießen die Houthi aus dem Jemen Schiffe im Roten Meer aus Solidarität mit den Palästinensern in Gaza. Die Houthi fordern ein Ende der Kämpfe in Gaza und einen Abzug Israels. Nur dann würden sie aufhören, Frachtschiffe anzugreifen. Eine internationale Marineallianz und eine EU-Mission sind im Roten Meer unterwegs, um Schiffe zu schützen. Doch auch sie konnten den Beschuss der Sunion nicht verhindern. Als der Öltanker am 21. August gleich mehrmals getroffen wurde, konnte zwar die Besatzung in Sicherheit gebracht werden, das Schiff aber trieb zunächst kommandolos im Meer und liegt jetzt vor der Küste des Jemen vor Anker. Die jemenitische Exilregierung in Aden appelliert an die internationale Gemeinschaft, bei der Rettung des Schiffes weiterzuhelfen. Wir im Jemen verfügen nicht über die Mittel, um das Schiff zu retten, so Faisal al-Thalabi, Vorsitzender der jemenitischen Umweltschutzbehörde. Und die Lage des Schiffes erschwert den Zugang, da es sich derzeit in der Nähe des Hafens von Hodeida befindet, der unter Kontrolle der Houthi steht. Wir haben chemische Mittel zur Bekämpfung einer Ölpest und stehen in ständigem Kontakt mit maritimen Organisationen, um auf alle Entwicklungen vorbereitet zu sein. Wann und wie ein erneuter Versuch unternommen wird, die Sunion zu retten, die Brände an Bord zu löschen oder das Öl abzupumpen, ist völlig unklar. Nur eines stehe fest, sagt al-Thalabi. Wenn das Schiff untergeht, das wäre eine Tragödie für den Jemen und für die gesamte Welt.
Ausgelöst durch die Houthi-Milizen droht im Roten Meer eine Umweltkatastrophe, Anna Osius berichtete. Der warme Sommer macht sich bei den Temperaturen der Meere drastisch bemerkbar. Besonders empfindlich ist die Ostsee, ein global betrachtet kleines Binnenmeer, das ja nur durch zwei schmale Meerengen mit dem riesigen Atlantik verbunden ist. 40 Jahre dauert es, bis das Ostseewasser einmal ausgetauscht wird. Eine Abkühlung ist also langwierig. Frank Hayasch beschreibt die Folgen.
Seine Tour beginnt morgens um 8. Julian Bauer, Ehrenamtler der DLRG, fährt mit dem Boot durch die Eckernförder Bucht den Blick zum Wasser.
Wir machen mehrere Kontrollfahrten täglich, schauen uns dann die Lage an, Und wir hatten jetzt auch gestern am ganzen Strand verteilt über 30 Fälle von Erste-Hilfe-Leistungen in Bezug auf Quallen.
Genau dort am Strand wartet danach Daniel Schäfer. Der Wachleiter der DLRG-Rettungsstation hatte zuletzt gut zu tun wegen der Feuerquallen.
Wenn die richtig rot sind, dann sind die auch gut erkennbar, wenn eben halt auch die meterlangen Tentakeln gesehen werden. Und das sind auch die, die eben die Gift übertragen und dass die eben halt nicht gesehen werden und dadurch dann der Kontakt zustande kommt.
Ortswechsel zu Felix Mittermeier, Meeresbiologe am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel.
Quallen sind ja Plankton. Plankton sind eigentlich alle Tiere und Pflanzen und Mikroben im Meer, die halt von den Meeresströmungen hin und her getrieben werden. Je nachdem, wie die Winde halt stehen, kann es dann passieren, dass die Quallen sich an gewissen Strandabschnitten sammeln.
Es gebe von Jahr zu Jahr Unterschiede, sagt der Meeresforscher. Manchmal seien es mehr Ohrenquallen, die fänden sie dies Jahr kaum. Dann gäbe es millionenfach Rippenquallen, da hätten sie nur einige gesehen. Dass es jetzt besonders viele Feuerquallen seien, könne er so aber auch nicht bestätigen.
Das ist so schwer zu sagen mit den Daten, die wir haben. Die Feuerquallen kommen höchstwahrscheinlich aus dem Kattegat-Skagerrak in die Ostsee. Das ist die Vermutung, die wir zurzeit haben. Eventuell könnte es auch selbst erhaltene Populationen in der Ostsee geben, aber das ist immer noch nicht ganz geklärt.
Klimawandel, gibt es da belastbare Daten?
Also allgemein wird vermutet, dass durch die Effekte von Klimawandel die Quallen begünstigt sind. Also das nennt sich dann im Englischen die Jellification of the Ocean. Aber wirklich harte und lang haben wir zurzeit noch nicht dafür.
Dann das Thema Blaualgen. In der westlichen Ostsee schwappten gerade grünlich-weiße Teppiche. Wer die berührt oder davon etwas verschluckt, muss mit Glieder- und Ohrenschmerzen, auch mit Atemwegserkrankungen rechnen.
Blaualgen sind ja eigentlich keine Algen in dem Sinne, sondern Bakterien, also sogenannte Cyanobakterien. Die mögen besonders gerne warmes Wasser. Die haben Auftriebskörper drin, die dafür sorgen, dass sie an der Oberfläche sind. Wenn kein Wind ist, werden sie halt auch nicht wieder durchgemischt. Das heißt, dort bekommen sie jede Menge Licht und können halt die Nährstoffe aufnehmen, die es ja im Überfluss in der Ostsee gibt.
Dann wird einfach zu viel Biomasse gebildet, befördert durch die immer noch überdüngte Ostsee. In die gelangen Stickstoffe aus der industriellen Landwirtschaft. Dort fallen jährlich mehrere Millionen Tonnen Gülle an. Die Flächen der landwirtschaftlichen Betriebe können aber nicht alles aufnehmen. Und so gelangen große Teile des organischen Düngers in die Atmosphäre, ins Grundwasser, in die Oberflächengewässer und damit auch in die Meere.
Cyanobakterien oder Blaualgen sind halt abhängig von ausschließlich von Phosphat. Stickstoffe können sie aus der Luft oder also anorganische Stickstoffverbindungen aufnehmen. Das heißt, wenn andere Algen, wo man die normalen Algenblüten hat, mit Grünalgen zum Beispiel, wenn die nicht mehr genug Nährstoffe finden, dann können die Cyanobakterien immer noch Blüten bilden.
Sterben die Algenblüten ab, droht ein anderes Problem. Sie sinken in der im Mittel gut 50 Meter tiefen Ostsee und verbrauchen dann beim Verrotten im tiefen Wasser den ohnehin knappen Sauerstoff. Felix Mittermeier.
Was natürlich nicht gut ist für alle anderen Tiere, die sie als Kaltwasserrefugien, also Rückzugsorte von den warmen Wassertemperaturen im Sommer nutzen. Zum Beispiel der Dorsch.
Wo im tiefen Wasser Sauerstoff fehlt, bilden sich andere Stoffe wie Ammonium und mit ihm Mikroorganismen, die Schwefelwasserstoff produzieren, der für viele Organismen giftig ist. So entstehen regelrechte Todeszonen, die sich in den vergangenen 100 Jahren um das Zehnfache ausgedehnt haben. Und der Mangel an Sauerstoff hat noch eine Wirkung. Aus dem Sediment löst sich Phosphor, das dann das Algenwachstum wieder antreibt. Ein Teufelskreis. Zurück nach Eckernförde zur Hauptwache der DLRG. Mit Beschwerden durch Blaualgen hat es Daniel Schäfer noch nicht zu tun gehabt. Und auf Kontakt mit Feuerquallen ist er vorbereitet. Im Arztraum steht jede Menge eines seit Jahren bewährten Mittels gegen das Jucken und Brennen danach.
Wir verwenden Rasierschaum. Wir streichen den auf, lassen ihn kurz einziehen. Und dann wird er nach ein paar Minuten abgezogen. Das Ganze wird dann mehrfach wiederholt.
Der Rasierschaum also hat sich bewährt gegen Quallen. Nur wenn jemand allergisch reagiert, wird doch mal ein Rettungswagen benötigt.
Frank Hajasch über den Zustand der Ostsee und Tipps gegen Quallen. Hitzebedingte Sterblichkeitsraten sind nicht ganz einfach zu ermitteln. Aber jenseits der Details ist klar, Paris ist stark davon betroffen mit seinen denkmalgeschützten Zinkdächern, versiegelten Flächen und wenigen Parks. Eine der größten Flächen liegt größtenteils brach, eine alte Ringbahnstrecke. Ein Verein setzt sich nun dafür ein, dass die Petite Ceinture, also der kleine Gürtel, ein für alle zugänglicher Park wird. Es wäre der größte Park Park in Paris und zugleich die längste urbane Promenade weltweit. Niklas Mönch war dort.
C'est bon, tout le monde?
Allez, on est parti. Antoine Sonder führt die kleine Gruppe über die überwucherten Gleise. Wo bis in die 1980er Jahre noch Züge fuhren, ist heute ein kleiner Park entstanden. Und das mitten im Osten von Paris, im 12. Arrondissement.
Man kann die Pflanzen unter meinen Füßen rascheln hören. Das ist es, was ich so außergewöhnlich finde. Es ist ein einzigartiger Ort in Paris und ein bisschen aus der Zeit gefallen. Man hat hier den Eindruck, dass man gleichzeitig sehr nah an der Stadt ist, inmitten der Gebäude, aber man hat sie auch ein wenig verlassen. Man ist weg vom ganzen Trubel, vom Lärm, vom Stress. Wenn ich hier lange spazieren gehe, spüre ich, wie ich mich erhole. Die Promenade führt inmitten typischer Pariser Wohnhäuser aus dem 19. Jahrhundert über alte Bahnbrücken rund um die Stadt. Einige Bahnsteige wurden zu Restaurants umfunktioniert, andere dienen als Rastplatz für müde Jogger. Hier und dort passiert man auch Gemeinschaftsgärten oder Kunstprojekte.
Comme tout le long de la petite ceinture, c'est plusieurs tissus urbains qui vont un peu venir se mêler.
Wie überall entlang der Strecke sieht man verschiedene Facetten der Stadt. Hier ist es eher dörflich. Vor 150 Jahren waren diese Viertel von Paris noch eigenständige Kommunen. Hier entstanden in den 1960er und 70er Jahren viele große Gebäudekomplexe und Sozialwohnungen. Man sieht hier diese Mischung aus kleinen dörflichen Häusern und, wie hier zu unserer Linken, Wohnhäuser im Hausmannstil und dann vor uns wieder moderne Gebäude aus den 70ern. Antoine Sonder führt mit seinem Verein mehrmals im Jahr über die Petite Ceinture, den kleinen Gürtel, den die 32 Kilometer lange Ringbahn um die Stadt bildete. Die Strecke ist seit über 3 Jahrzehnten stillgelegt. Der Geschichtsdoktorand engagiert sich für ihre Wiederbelebung für Spaziergänger. Denn nur 7% der Stadtfläche von Paris machen Parks aus. Gerade bei Hitzewellen, die Paris im Sommer immer öfter und heftiger treffen, ist ein solcher Park für die Stadtbevölkerung besonders wertvoll. Vor 2 Jahren zum Beispiel gab es eine große Hitzewelle in Paris. Ich erinnere mich noch, dass es auf der Straße 37 Grad hatte, aber hier waren es nur 29, weil Bäume und Büsche entlang der alten Ringbahnstrecke Schatten spenden. An der Petite Ceinture sind es etwa 4, 5, manchmal sogar 6 Grad weniger als in einer schattigen Straße. Natürlich müssen wir neue Grünflächen erschließen, gegen die Verdichtung kämpfen. Aber wir müssen vor allem die Flächen nutzen, die wir bereits haben. Und auch die Flora und Fauna erlebt dank der Petite Ceinture in der versiegelten Millionenmetropole Paris einen Schub, sagt Sonder. Experten sagen, dass die Petite Ceinture nach den Pariser Stadtwäldern das zweitgrößte Biodiversitätsreservat der Stadt ist, vergleichbar mit dem Friedhof Père Lachaise. Hier leben mehrere bedrohte Arten, wie die Mauereidechse oder die Zwergfledermaus, die in den Tunneln überwintert. Es wurden auch schon Füchse gesehen. Die Promenade ist gerade in ihrer Kontinuität ein wichtiges Reservat, ein Rahmen, in dem sich die Tiere durch die Stadt bewegen können. Etwa 10 Kilometer sind die letzten Jahre für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Doch der Großteil der Strecke wuchert vor sich hin. Das hat 2 Gründe. Einerseits gehört die Petite Ceinture noch der Staatsbahn SNCF. Andererseits seien die Kosten für die Sanierung der Abschnitte sehr hoch, erklärt Christoph Najdowski, stellvertretender Bürgermeister von Paris und unter anderem zuständig für die Begrünung des öffentlichen Raums.
On a commencé par aménager les parties qui sont les plus facilement aménageables, qui sont aussi les moins coûteuses.
Zunächst wurden die Abschnitte erschlossen, bei denen es am einfachsten und am günstigsten war. Aber wir können nicht die ganze Strecke auf einmal erschließen, da alleine die Sanierung der Brücken 15 bis 20 Millionen Euro kosten würde. Fakt ist, dass die Stadt nicht alleine die Sanierungskosten tragen kann.
Fakt ist, dass la ville de Paris ne pourrait pas supporter toute seule en tout cas le coût de réhabilitation de ces ouvrages.
Najdowski schätzt die Kosten für eine Komplettsanierung auf mehrere hundert Millionen Euro.
Nichtsdestotrotz geht die Eröffnung Stück für Stück voran.
Niklas Mönch über einen kühlenden Grüngürtel rund um Paris.
Deutschlandfunk. Selber macht Tipp.
Auch im September scheint die Sonne noch prall vom Himmel und sorgt für einen hohen Anteil von Solarstrom in den Netzen. Und mit einer smarten Steckdose kann man genau diesen hohen Anteil auch besser nutzen. Die schaltet nämlich dann durch, wenn die Sonne besonders viel scheint. Moritz Metz, du weißt, wie man das macht. Was brauche ich, um je nach Ökostromanteil den Strom an- und abzuschalten?
Also einerseits braucht man so einen WLAN-Steckdosenadapter. Die gibt's im Baumarkt und im Internet für 10 bis 20 Euro. Ganz verschiedene Produkte. Man kann die aber meistens per App steuern. Zum Beispiel wie eine Zeitschaltuhr programmieren. Und der Trick ist hier, aber man kann diese Adapter oftmals der Gestalt umfunktionieren oder auch hacken, dass sie die Daten des Webportals energycharts.info nutzen, die man andererseits braucht. Und dann kann man eben zum Beispiel seine Geräte, den E-Bike-Akku aufladen, wenn es viel Ökostrom gibt. Also wie zum Beispiel jetzt hier, wie ich schön sehen kann, die Stromampel ist ganz grün.
Mhm. Energycharts.info, was ist das für ein Portal?
Da sieht man viele Echtzeitinformationen zum Strommix in Deutschland, wo der herkommt und so weiter. Und das ist ein Projekt vom Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme in Freiburg. Und das zeigt eben ständig Echtzeitdaten zur Stromproduktion, zu Börsenstrompreisen in Deutschland und auch in anderen EU-Ländern. Und dort gibt es eben unter anderem die Stromampel, die zeigt, wie hoch der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung ist. Und grob wird das so berechnet, wenn der Anteil des Ökostroms höher ist als der Durchschnitt der letzten 5 Jahre, dann ist die Ampel grün. Und das Gute ist, das sind offene Daten, die man nicht nur im Internetbrowser einfach einsehen kann, wenn man auf diese Webseite geht, sondern auch über sogenannte API-Schnittstellen bereitstehen. Und diese Daten nutzen sogar große Hersteller von Haushaltsgeräten, Waschmaschinen und so weiter, die genau dann starten, wenn der Stromanteil besonders vorteilhaft ist. Man kann sich das aber eben auch mit so einem Steckdosenadapter bauen.
Genau, API, also auf Deutsch API. Das heißt, ich muss den Steckdosenadaptern das alles beibringen.
Genau, das klingt bei sowas Trivialem wie so Steckdosenadapter ein bisschen absurd, aber die brauchen letztlich manchmal ein neues Betriebssystem, eine neue freie Firmware. Und das geht bei allen ähnlich, denn die beruhen meistens auf denselben Chip innen. Und die gängigste freie Firmware, Software für diese Steckdosen heißt Tasmota und die verspricht, Geräte von undurchsichtiger Software zu befreien, damit sie in Systemen funktioniert, für die sie noch nie vorgesehen waren. Und nebenbei löst man damit ein weiteres Problem, denn oft telefonieren diese einfachen Baumarktgeräte ständig bis zum Hersteller nach China und verweigern auch den Dienst, wenn das Internet oder die App ausfällt. Also das ist besser, die damit robuster zu machen. Und für viele dieser Modelle gibt es genaue Anleitungen für das Ausspielen dieses Tasmota-Projektes. Oft geht dieses Flashen von Tasmota auch ohne Aufschrauben dieser Steckdose über den Browser. Und wer das aber zu viel findet, dem kann ich auch empfehlen, sich einfach Direktdosen mit aufgespieltem Tasmota-System zu kaufen. Die gibt es auch.
Okay, denn das ist ja vielleicht nicht für alle technikmäßig geeignet.
Nee.
Aber das heißt, die Steckdose wäre dann befreit. Und was mache ich dann im zweiten Schritt?
Dann kann ich die entweder zum Beispiel über meinen Browser oder über mein Smartphone, den PC steuern, an- und ausschalten oder einrichten, wie sie sich verhalten soll. Zum Beispiel immer eine Viertelstunde nach Sonnenuntergang bis Mitternacht angeschaltet sein. Oder ich kann einen Kanal abonnieren in einem bestimmten Protokoll, wo dann diese Energiedaten drinstehen. Und so macht das meine Steckdose, die ich jetzt hier mal testweise einstecke mit einem Ventilator dran. Den hört man wahrscheinlich gleich. Genau, jetzt läuft er los, weil die hat freigeschaltet, weil die Energieampel ist grün. Und dann kann man damit zum Beispiel eben sein Elektrobike aufladen oder so, wenn der Strom günstig und gut ist. Und da das Verfahren aber jetzt in der Tiefe unmöglich im Radio zu erklären ist und Fachbegriffe enthält wie MQTT, schlage ich vor, wer will, schreibt uns eine E-Mail an selbermachtipp@deutschlandfunk.de und dann schicke ich eine E-Mail mit mehr Informationen zurück. Es funktioniert hier schon ganz gut, aber noch nicht perfekt.
Okay, ich wiederhole die E-Mail-Adresse gleich nochmal. Aber jetzt erstmal ist ein Deal, ja, man kann dir schreiben. Aber sag noch, was kann so ein Steckdosenadapter dann schalten?
Also Verbraucher, die nicht unbedingt immer angeschaltet sein müssen zu einer bestimmten Zeit. Das stimmt dann das Ökostromgewissen vielleicht ein bisschen höher und die Netzbalance ist auch besser, weil dieser fast schon überschüssige Strom ja dann besser aufgebraucht wird. Auch wenn man zum Beispiel eine Solaranlage selbst betreibt, ein Balkonkraftwerk, so wie ich hier, dann kann man die Steckdose auch dann durchschalten lassen, wenn der Strommix zu Hause direkt aus der eigenen Produktion stammt. Nur dann wird aufgeladen, das geht natürlich auch. Und ab nächstem Jahr gibt es ja in Deutschland auch viel mehr dynamische Stromtarife. So könnte sich dann beispielsweise beispielsweise eine Steckdose nur dann einschalten, wenn der Strompreis niedrig ist.
Vielen Dank an Moritz Metz für diesen Selbermacht-Tipp. Und bei Interesse oder auch Nachfragen schreiben Sie uns gerne an selbermachttipp@deutschlandfunk.de. Unser Afghanistan-Korrespondent hat versucht herauszufinden, was aus den vor einer Woche abgeschobenen 28 Straftätern geworden ist. Mehr dazu ab 12:10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.